Ja, ihr Lieben, der Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, der ist überschrieben mit Mahnung an die Ältesten und die Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Thema Mahnung, aber ich glaube, so eine Mahnung kriegt man in der Regel nicht so gerne, oder? Wer von euch kriegt gerne eine Mahnung? Keiner. Ja, und doch ist es wahrscheinlich manchmal nötig. Eltern müssen zum Beispiel dann und wann ihre Kinder ermahnen. Pädagogen müssen vermutlich dann und wann auch ihre Schützlinge mal ermahnen, oder Jörn? Kommt durchaus vor, er nickt. Genau. Ich weiß noch, als ich früher öfter Bücher aus der Bücherei ausgeliehen habe, wenn man die ein bisschen zu lang zu Hause liegen hatte, gab es eine Mahnung aus der Bücherei. Ja, dann hat man, manchmal kommt man noch verlängern oder so. Aber es gab durchaus immer mal wieder Mahnungen. Ich denke mal, heute gibt es das natürlich auch in vielen Bereichen, wenn die Stromrechnung nicht gezahlt ist oder verschiedene Dinge. Manchmal braucht man vielleicht eine Ermahnung, damit der alte Stiefel auch nicht so weiterläuft, sondern damit sich etwas verändert. Dazu sind eigentlich Ermahnungen ja auch gut, damit sich etwas tut im Leben. Und anscheinend ging es auch damals den Gemeinden so, in der ersten Christenheit, dass sie dann und wann mal ja, ermahnt werden mussten, vor allem dann, wenn so irgendwie was schief lag. Ich sage immer gerne, wenn in den Gemeinden damals alles wunderbar gelaufen wäre, dann hätten wir so den letzten Teil der Bibel, nämlich die ganzen Briefe, überhaupt nicht gebraucht. Weil die sind eigentlich voll von Ermahnung für die Gemeinde. Man kann das Wort auch besser übersetzen, eigentlich mit Ermutigung. Aber da geht es eigentlich immer darum, auch, ich sag mal, wenn eine Gemeinde so in eine Schieflage gekommen ist, auch mal wieder ein bisschen auf den geraden Weg so zu führen. Da gab es zum Beispiel die Gemeinde in Korinth, die waren so ein bisschen schwärmerisch, waren abgehoben. Da gab es Leute, die haben sich für schon auferstanden gehalten und sagt im Grunde, wir sterben auch nicht mehr. Und na, da hat Paulus dann zu Recht auch ermahnende Worte hingeschrieben. Da ging es auch im Gottesdienst drunter und drüber, das können wir uns hier nicht vorstellen. Also es war eine Lautstärke, da wurde geredet. Und da musste Paulus so ein bisschen Ordnung schaffen mit seinen Briefen, weil ihm die Gemeinde auch am Herzen lag. Oder es gab andere Gemeinden, die Paulus auch ermahnen musste, beispielsweise die Gemeinde in Galatien, die Galater. Die sind so ein bisschen zurückgefallen, so in die alte jüdische Frömmigkeit und haben dann wieder, alte Speisevorschriften herausgekramt und haben überlegt, ja, eigentlich müssen sich die Männer doch beschneiden lassen, steht doch so im Alten Testament, und sind so in die alten Gesetze wieder gefallen. Und da hat Paulus dann auch zu Recht ermahnt und ihnen die Freiheit in Christus vor Augen gemalt. Also es gab immer mal wieder auch Ermahnung oder vielleicht auch Ermutigung. Ja, vielleicht aus einer sehr gesetzlichen Frömmigkeit doch in eine freiheitliche zu kommen. Ich persönlich bin froh, dass unser Abschnitt, den wir gleich lesen werden, dass da im Grunde beides steht, nämlich Mahnungen an die Ältesten in der Gemeinde und Mahnungen an die Gemeinde selbst. Beide sind hier gemeint, sowohl die Leiter einer Gemeinde oder in einer Gemeinde, als auch die Gemeindeglieder selbst. Denn beide haben ja im Grunde die gleiche große Verantwortung. Natürlich die Gemeindeleiter, die Gemeinde in gesunder Weise zu führen, zu leiten, aber auch die Gemeinde, ich sag mal so, in gesunder Weise Glauben zu leben, sodass er einladend ist, dass Menschen auch dazukommen und Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und im Grunde ist der Übergang ja auch fließend. Ich sag mal so, zwischen Leitern einer Gemeinde und der Gemeinde selbst. Denn Leiter in einer Gemeinde sind ja auch immer Teil der Gemeinde und in der Regel auch Gemeindemitglieder. Und jedes Gemeindemitglied auf der anderen Seite sollte auch Verantwortung in der Gemeinde wahrnehmen und übernehmen. Also ist das auch eine große Schnittmenge. Manchmal auch Verantwortung auf Zeit. Bei uns ist das oft auf Zeit. Das ist nicht, dass so ein Amt für ewig ist und dass man das für immer hat, sondern ja, es ist auch in unserer Gemeinde ja so, dass wir ja nicht nur, ich sag mal so, die Gemeindeleitung da oben haben und dann die ganzen Schafe, heute ist ja so ein Schaf- und Hirtensonntag, die dann dieser Gemeindeleitung irgendwie folgen, sondern wir haben ja eine viel verwobenere Struktur und wir haben seit einiger Zeit Kleingruppen und Kleingruppenleiter ausgewiesen. Wir haben Teams und Teamleiter, wir haben Gruppenleiter auch im Kinderbereich, im Jugendbereich. Also auch das Thema Leitung, das darf man nicht nur projizieren auf irgendeinen Vorstand, sondern das gibt es eben auch im Kleinen. Und auch als Gemeindeleiter oder als Hirte, nichts anderes heißt ja Pastor übrigens, das ist das lateinische Wort für Hirte, bin ich auch immer Schaf. Das ist so eine Doppelrolle. Und das werden wir gleich im Text auch sehen. Auch ein Leiter, auch ein Hirte ist immer gleichzeitig auch Schaf unter dem Oberhirten Jesus Christus. So wird das gleich in unserem Text noch einmal deutlich. Also eine Ermahnung oder besser vielleicht eine Ermutigung, das Wort klingt besser, an alle, die wir hier in der Gemeinde sind. Im Moment vielleicht Leiter oder noch nicht oder nicht mehr Leiter. Vielleicht lädt euch ja diese Predigt auch ein, wenn ihr seht, wie Leitung funktioniert in der Gemeinde, auch mal Leitung zu übernehmen. Das wäre natürlich eine super Frucht, auch dieser Predigt. Also lasst uns lesen, wozu uns der Predigttext, der Petrusbrief in diesem Fall heute ermahnen oder ermutigen will. Ich lese aus 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 9, ein Text, der heute in vielen Gemeinden gepredigt wird. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn ihr erscheinen wird, der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander, haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Das ist unser Abschnitt für heute. Damit er uns etwas transparenter ist, habe ich vier Gedanken dazu, vier kurze Gedanken und jeweils einen Bibelvers aus diesem ganzen Abschnitt. Da wird er uns wahrscheinlich und hoffe ich noch mal so ein bisschen zum Leuchten kommen. Ein erster Gedanke: Gemeindeleiten eine Herzenssache. Gemeindeleiten eine Herzenssache. Wie gesagt, lehnt euch jetzt nicht zurück, wenn ihr nicht im Vorstand seid, sondern hier geht es eigentlich auch um jeden von uns. Vielleicht seid ihr berufen, Leitung zu übernehmen. Da heißt es: Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Ja, Gemeinde leiten, eine Herzenssache, eine Herzensangelegenheit, das ist so. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, dass das manchmal auch gar nicht so einfach ist. In so einer Gemeinde, da kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen und das ist auch unglaublich spannend. Ich denke, viele von euch werden einander nie kennengelernt haben, wenn es nicht die Gemeinde geben würde. Kann das sein? Ich würde viele von euch nicht kennen, wenn es nicht die Gemeinde gäbe. Und ich glaube, so geht es auch vielen von euch. Man hat sich das auch manchmal nicht ausgesucht, sondern so wie man sich seine Familie auch nicht aussucht und die Brüder und Schwestern und so, sondern man ist so reingestellt, manch einer ist vielleicht reingewachsen, ein anderer fand die Gemeinde attraktiv, so kommt man zusammen, aber so kommen auch unglaublich verschiedene Menschen und Charaktere zusammen, Menschen mit verschiedenen Vorstellungen, Menschen mit verschiedenem Gemeindehintergrund vielleicht auch. Und der eine findet dies gut, der andere jenes, der eine hat die Frömmigkeitsrichtung, der andere hat vielleicht da irgendwo so einen Schlag, eine andere Prägung. Da gibt es Menschen mit diesen Erkenntnissen und mit jenen, und die einen sagen, das würde doch der Gemeinde gut tun, die anderen sagen das. Die einen sagen, diese Musik ist genau die richtige für die Gemeinde. Die anderen sagen, naja, die alten Lieder waren doch auch schön. Und da gibt es ja viele unterschiedliche Dinge. Oder das Abendmahl könnte man doch auch so oder so feiern. Da gibt es sehr viel verschiedene Prägungen. Und dann bringt der Pastor vielleicht auch noch seine Ideen mit. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das Schiff der Gemeinde sicher übers Meer zu führen. Also die, die mit uns im Vorstand sind schon seit vielen Jahren, die wissen das sicher, dass es da viele Gespräche, Abende, Nächte manchmal gibt, wo über bestimmte Themen auch nachgedacht wird. Und manchmal kann es sogar auch schmerzen, und Leiden hat tatsächlich manchmal auch etwas mit Leiden zu tun. Und warum? Weil Gemeindeleiden eine Herzenssache ist, weil die Gemeinde eine Herzenssache ist. Wir haben ja alle ein Anliegen. Wir wollen Menschen einladen zum Glauben und ihnen Heimat geben. Und das ist eine Herzenssache. Und da geht es nicht um Gewinn, so steht es ja hier. Und es geht auch nicht in erster Linie um Zahlen, dass man sagt, ja, hier sind jetzt bei der Veranstaltung 5 zum Glauben gekommen und in dem Gottesdienst 3. Das können wir ja manchmal gar nicht sagen, und das müssen wir auch Gott überlassen. Auch beim Gemeindewachstum geht es nicht in erster Linie um Zahlen, obwohl es das auch gibt, dass es um Zahlen geht, also auch in der Bibel. Ne? Als Pfingsten die erste Gemeinde entstand, heißt es, da sind 3000 Leute zum Glauben gekommen, da wird gezählt. Und täglich kamen hinzu, also ihr stellt euch mal vor, täglich kommen hier Leute hinzu. Wäre doch Wahnsinn. Ja, oder wenn Jesus von der Frucht des Glaubens spricht, dann sagt er auch, manche bringen 100-fach Frucht. Also auch da wird manchmal gezählt. Und vielleicht dürfen wir das auch nicht zu leicht nehmen und sagen, ja, auf Zahlen kommt es nicht an. Manchmal schon. Also wenn sich das zum Beispiel verringert in einer Gemeinde, dann sollte man überlegen, ja, warum ist das denn eigentlich so? Und jetzt sage ich euch mal was. Ich habe es erlebt in unserer Gemeinde auf Teneriffa, dass sich in 5 Jahren die Zahl der Gemeindeglieder verdreifacht hat. Jetzt werden alle denken, boah, der gibt aber jetzt an. Wenn ich euch die anderen Zahlen sage, klingt das anders. Also wir haben mit 8 Mitgliedern angefangen. Und nach 5 Jahren waren es 24. Das klingt ein bisschen demütiger, oder? Also in Prozenten klingt das toll. Ne? Wenn ich Erfolgsberichte machen müsste über Gemeindewachstum, dann sage ich, ja, verdreifacht. Ja, aber dazu muss man sagen, es waren auch viele Leute im Gottesdienst, die nur Besucher waren und so, und die Touristen waren, das war eine besondere Gemeinde, und als Mitglieder konnte man nur Mitglied werden, wenn man ein halbes Jahr auf der Insel wohnte und mitentscheiden und mitgestalten konnte, und das waren dann nicht so viele. Also von 8 auf 24, prozentual klingt das natürlich viel besser. Ich denke, wir sollten die Augen dann natürlich auch vor Zahlen irgendwo nicht verschließen, also sollte man immer mal wieder gucken. Auf der anderen Seite gibt es auch ein anderes Wachstum, und das vergleiche ich immer gerne so mit den Jahresringen eines Baumes. Es gibt ja auch ein Wachstum nach innen, das erstmal Stabilität verleiht. Diese weißen, diese hellen Jahresringe bei einer Baumscheibe, da wird deutlich, ne, da ist eine große Wachstumszeit, die sind meist ein bisschen breiter, und dann gibt es im Winter diese dunklen Ringe, die Ringe auch ausmachen, da ist es fest und da kriegt der Baum erst seine Stabilität. Und so ist das in der Gemeinde, glaube ich, auch manchmal. Es braucht auch Wachstum nach innen. Natürlich muss man dann auch gucken, wenn eine Gemeinde nur nach innen wächst, dann ist auch irgendwas falsch. Irgendwann muss es auch mal sein, dass es nach außen geht. Aber ich glaube auch so für das Wachstum nach innen, da muss man in der Gemeinde viel im Gespräch sein. Und dazu braucht es das, was wir ja auch hier anbieten, Bibelstunden und Kleingruppen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da im Gespräch sind und auch nach innen wachsen. In Bibelstunden und Kleingruppen, auch bei uns im Bezirk. Ich freue mich, dass heute so ungefähr die Hälfte der Bibelstunde aus Ubbedissen heute da in einer Reihe sitzt. Das ist einfach schön, wenn man sich trifft und so auch diese Stabilität bekommt, wie ein Baum durch seine dunklen Jahresringe. Ja, in unserem Abschnitt hier, da sind vor allem natürlich jetzt zuerst Leiter angesprochen, in den ersten beiden Punkten, die ich habe, auch vor allem, aber eben auch Teamleiter, Kleingruppenleiter und wie gesagt, eigentlich sollte jeder Christ ja auch Verantwortung in seiner Gemeinde übernehmen. Ja, ist dir die Gemeinde eine Herzensangelegenheit? Ist dir die Gemeinde eine Herzensangelegenheit? Wenn es so ist, ist es natürlich super, das ist der beste Motor, aber es kann auch manchmal schmerzen. Das gehört so ein Stück dazu, wie das immer bei Herzensangelegenheiten ist. Aber der erste Petrusbrief, der zeigt hier auch einen Weg auf, und das wird mein zweiter Gedanke sein, nämlich wie Leitung auszusehen hat. Erstmal Gemeinde leiten, eine Herzenssache, und dann nicht als Herren, sondern als Vorbilder. Das finde ich einen total guten Vers, muss ich hier sagen. Da heißt es in Vers 3, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Das ist ein Unterschied. Und ich finde das eine sehr gute Sache, denn ich denke, heute gibt es auch an manchen Stellen zu viele Herren, die sich so ein bisschen aufspielen. Und manch einer wünscht sich ja auch manchmal so ein bisschen klare Leitung und klare Führung. Das erleben wir auch manchmal, dass Leute sagen, ja, jetzt muss doch der Vorstand mal ein klares Wort sagen oder der Vorsitzende oder der Pastor. Aber ich sage euch, wenn er dann mal das klare Wort sagt, ist das vermutlich gerade nicht das, was die Leute hören wollen. Kann durchaus mal sein. In diesem Vers steckt für mich ganz viel Weisheit drin. Nicht als Herren, sondern als Vorbilder. Was heißt denn das? Das heißt, wenn Gemeinde tatsächlich ein Herzensanliegen ist, dann geht es nicht um Machtfragen in erster Linie, sondern es geht darum, was tut der Gemeinde gut? Und was tut den einzelnen Menschen in der Gemeinde gut, dem einzelnen Gemeindemitglied? Und lebe ich das auch? Also da steckt ganz viel drin. Lebe ich das auch? Lebe ich selbst das, was ich von anderen erwarte? Das heißt ja Vorbild. Lebe ich das? Rede ich so über die Gemeinde, wie ich auch möchte, dass über mich geredet wird? Rede ich so über einzelne Gemeindemitglieder, wie ich auch möchte, dass ich wahrgenommen werde? Ich glaube, da steckt sehr viel drin, wenn ihr euch diesen Vers nur mit nach Hause nehmt heute. Nicht als Herren, sondern als Vorbilder. Und das ist ja auch eigentlich eine Grundfrage, die so über unserem Leben auch steht. Jesus sagt, das, was du willst, dass dir die Leute tun, das tu ihnen zuerst. Das ist gar nicht so einfach. Ich möchte mich da auch drin einüben immer weiter. Ich glaube, dass das eine lebenslange Aufgabe ist. Aber nichts anderes heißt das hier als Vorbilder der Herde. Nicht als Herren. Behandle andere so, wie du auch gerne behandelt werden möchtest. Das ist ein Grundprinzip von Jesus. Hier ist gesagt, Leitung ist nicht Herrschaft, sondern es geschieht durch Vorbild. Und ich denke, das kann sich auch jeder von uns anziehen, auch privat, oder? Auch in der Ehe, in der Beziehung, in der Familie, auf der Arbeit. Leitung ist nicht in erster Linie Herrschaft, sondern ich glaube, Leitung funktioniert besser durch vorbildhaftes Vorleben. Manchmal muss man natürlich eine klare Entscheidung treffen, klar. Aber das ist, denke ich, hier das, was Jesus sagt, wie das in der Gemeinde vonstatten gehen soll. Vorbilder der Herde. Eine weitere Anweisung gibt der Petrus auch dafür wieder, wie das weiter gelingen kann. Also leiten, ne, die Gemeinden leiten hier nicht als Herren oder Vorbilder, sondern als drittes habe ich hier rausgearbeitet, Demut als Schlüssel für ein gelingendes Miteinander. Vers 5b, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also ein vorbildliches Leben laut dem ersten Petrusbrief ist ein Leben in Demut. Hat Demut als einen wichtigen Charakterzug. Und jetzt möchte ich mal die Frage stellen hier in die Runde, wer von euch ist demütig? Ah, Gisela. Also wahrscheinlich habt ihr vermutet, wer jetzt den Finger hebt, hat eigentlich schon den Pokal verspielt. Das ist leider so bei dieser Frage. Und ne, wenn ich jetzt noch fragen würde, wer ist denn der Allerdemütigste unter uns? Genau, das kommt daher. Genau. Also man kann natürlich das nicht messen und auch schlecht vergleichen. Und es gibt auch kein Demütigkeitsdiplom, was man sich dann übers Bett hängen kann. So der Demütigste der Gemeinschaft in der Jöllenbecker Straße, erster Platz von 2023. Nein, ein vorbildliches Leben als Christ ist ein demütiges Leben. Und ich habe schon eben gehört, Demut kommt daher, dass es ein Mut zum Dienen ist. Das heißt, dienen, der andere ist in meinem Blickfeld. Ne? Der andere ist in meinem Blickfeld. Ihn so zu behandeln, wie ich auch behandelt werden möchte. Ihm so zuvorkommen, wie ich auch möchte, dass man mit mir umgeht. So über ihn reden, wie ich auch möchte, dass man über mich redet. Ihm Gutes tun, was auch mir gut tun würde. Das heißt Demut. Das Gegenteil wäre ja Hochmut oder vielleicht Stolz. Ne? Hochmut, ne? Ich halte mehr von mir, als es sich eigentlich gebührt. Oder Stolz, nur das, was ich denke, ist richtig. Und wenn andere was anders machen, dann ziehe ich mich zurück und schmolle. Habe ich alles schon in Gemeinden erlebt, ihr vielleicht auch. Ne? Und es gibt auch so, habe ich eigentlich in allen Gemeinden erlebt, wo ich gearbeitet habe, so Gemeindehopper. Kennt ihr die? Die tauchen irgendwann auf. Führen dann sogar Gespräche mit dem Pastor und sagen, ja, ich will jetzt hier in der Gemeinde sein und so. Und dann 4 Wochen später sind sie weg. Und dann merkt man, ja, denen hat irgendwas wieder nicht gepasst. Und wenn man dann so im Bereich der Pastoren miteinander spricht, dann merkt man, ach, in den 3 Gemeinden ist der auch schon aufgetaucht. Interessant. Ja, und irgendwas passt immer nicht. Und das liegt oft auch daran, weil man sich selber mitnimmt in so eine Gemeinde. Ja, ein Schlüssel für ein gelingendes Miteinander, hier laut dem 1. Petrusbrief, eine gehörige Portion Demut. Da müssen wir uns, glaube ich, einüben. Ich sage auch nicht, dass ich das Demutsdiplom habe, sondern es ist etwas, ja, wo es gilt, immer wieder sich einzuüben. Und anscheinend funktioniert das ja auch nicht von alleine, sonst hätte Petrus das ja hier auch nicht an die Gemeinden schreiben müssen. Und ihm sind die Gemeinden ein Herzensanliegen, deshalb schreibt er ihnen das, dass das dazugehört und dass das andere Gift ist für eine Gemeinde. Petrus schreibt das, weil die Gemeinden ihm am Herzen liegen. Und er schreibt das auch, weil etwas auf dem Spiel steht. Und das kommt im letzten Vers ein bisschen durch. Der erste Teil wird euch bekannt vorkommen. Ich habe das nochmal überschrieben, er sorgt für uns, auch im Angesicht des Feindes. Ich fasse das gleich übrigens nochmal alles zusammen. Man könnte nämlich meinen, was hat denn dieser Vers eigentlich jetzt in diesem ganzen Abschnitt über Leitung und Gemeinde und Demut und so zu tun? Aber da heißt es in Vers 7, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers schon mal in dem Zusammenhang gelesen habt. Ich sage mal den Vers 7, ich glaube, den kennen viele von uns. Da haben wir schon viele seelsorgerliche Predigten drüber gehört. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ein wunderschöner Text findet man auch auf vielen Kärtchen, die man so an Silvester vielleicht zieht oder so, so wunderschöne Bibelverse. Aber ein Problem ist, dass dieser Vers oft so ein bisschen aus dem Zusammenhang, er stimmt natürlich, Gott sorgt für uns, deshalb brauchen wir uns nicht sorgen, aber interessant ist, in welchem Zusammenhang der hier steht. Er steht nämlich im Zusammenhang mit der Gemeinde und mit den Problemen, die auch eine Gemeinde hat, außen wie innen. Verfolgung von außen, das war zur Zeit des Petrus da, aber auch von innen, da wo eben nicht Demut regiert, sondern Stolz, da wo es eben nicht Hirten sind, sondern Herren. Und das ist im Grunde die Anfechtung, die es auch von innen gibt. Also ich finde das spannend, das sind ja wirklich so seelsorgerliche Worte, dass wir Sorgenwerfer werden sollen, aber darauf will ich gar nicht mal so eingehen, sondern eigentlich eher auf den zweiten Teil, weil dieser Vers wird immer so ein bisschen weichgespült dadurch, dass der einfach so aus dem Zusammenhang kommt. Und was danach steht, sind ja so Worte, die wir eigentlich nicht so gerne hören. Ne? Da gibt es einen Widersacher, der ein Interesse dran hat, Menschen mit sich zu reißen, Gemeinden kaputt zu machen, Freundschaften, Ehen zu zerstören. So ausführlich steht das hier nicht, aber das ist damit gemeint. Und wer eine Zeit lang Gemeindearbeit gemacht hat, der wird vermutlich merken, dass das stimmt, dass es auch immer wieder Anfechtung gibt, von außen wie von innen. Und wenn hier von dem Widersacher die Rede ist, der kommt hier nicht als schwarzer Kobold rein mit dem Hinkefuß, sondern der bemächtigt sich immer Menschen. Und dadurch gibt es Konflikte. Oftmals, wenn es um Macht- und Hierarchiefragen geht, Hirte oder Herren und ähnliche Themen, die wir eben besprochen haben. Manchmal sind das aber auch ganz wilde Anfechtungen. Ich habe das, glaube ich, mal erzählt, dass wir vor unseren Jugendfreizeiten, einmal vor einer großen Freizeit erlebt haben, da waren 50 Jugendliche, warteten beim Deutschen EC-Verband auf den Bus und wir mussten eben natürlich als Leiter auch zum Bus fahren und plötzlich, fupp, steht unser Bad unter Wasser. Ein Rohrbruch, ein Wasserschaden. Direkt vor der Freizeit, 50 Teenager warten, dass es losgeht und wir als Leiter stehen da, was sollen wir denn jetzt machen? Also ne, da denken wir, boah, das ist, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir das geregelt hatten damals, aber irgendwie hat es funktioniert. Aber das sind so Sachen und ich habe dann immer gedacht, ja, wenn irgendwie was auf dem Spiel steht, dann scheint jemand ein Interesse zu haben, dass es nicht so groß wird. Aber wenn es so ist, dann wird es groß. Und das war auch in der Regel so. So kann man auch mit Anfechtung umgehen. Hier heißt es, macht euch keine Sorgen, denn er sorgt für euch. Und hier ist das ja sogar so im Angesicht dessen, der eigentlich ein Interesse daran hat, dass es kaputt geht. Und ich habe gedacht, das ist ja genau wie im Psalm 23. Heute ist ja so ein Hirtensonntag, ne? Wo es heißt, er bereitet mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ist das nicht herrlich? Er bereitet mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Macht euch keine Sorgen, denn er sorgt für euch, auch wenn der Widersacher da umhergeht. Jesus ist größer und auch größer als dieses Interesse, dass was kaputt geht. Er bereitet uns ein Angesicht im Tisch unserer Feinde. Ich habe gerade geguckt auf die Uhr. Ja, für ein Beispiel reicht es noch. Das ist ein etwas lustiges Beispiel. Wir hatten in Unterweissach in unserem Studium immer eine Prüfung jedes Jahr, die uns sehr das Fürchten gelehrt hat. Also es gab mehrere Prüfungen und auch Examen nachher. Wir hatten einen Lehrer, den Dr. Siegfried Kettling, der hat bei uns Exegese und Dogmatik unterrichtet, also so hochtheoretische Fächer, und der hat ausschließlich mündlich geprüft. Ich weiß nicht, wie es euch bei mündlichen Prüfungen geht. Vielleicht wollte er auch nicht so viel korrigieren oder so, aber nachher musste er auch viel korrigieren bei den Examensarbeiten von der ganzen Mannschaft. Und er hatte das am liebsten so, dass man den Stoff jetzt eines Themas, das waren ja so schwierige Themen wie Trinität oder Christologie, oder dann hatte ich einmal so ein Thema eines mittelalterlichen Theologen, Anselm von Canterbury, ne? Und dann musste man 20 Minuten im Grunde erzählen und dann hatte er 10 Minuten noch Fragen zu stellen. Und das Beste war, wenn man wirklich 20 Minuten durchmarschiert ist mit einem auswendig gelernten Referat, wo alles drin war, was er gebracht hat, dann war er eigentlich zufrieden. Sobald er die Chance hatte, irgendwo einzugreifen oder Fragen zu stellen, ist man völlig ins Schleudern gekommen. Und da hatten alle schon Schweiß auf der Stirn, bevor wir da in diese Prüfung gegangen sind. Aber manchmal haben wir das dann gemacht, am Abend vor der Prüfung. Wir haben alle gelernt wie die Büffel. Am Abend vor der Prüfung haben wir gesagt, jetzt machen wir ein richtig schönes Essen zusammen und entspannen uns. Er bereitet uns einen Tisch im Angesicht der Feinde. Das hilft. Und wir sind relativ locker reingegangen. Ich meine, wenn man heute so das Thema Achtsamkeit und sowas hat, auch so vor einer Predigt, es tut gut, sich noch einmal zurückzuziehen und sich noch einmal zu sammeln. Manchmal tut es auch gut, was anderes zu denken, mal kurz. Oder vielleicht sogar mal vor einer großen Sache zu feiern. Er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich habe das für mich als ein biblisches Prinzip erkannt. Es funktioniert. Wozu will uns der erste Petrusbrief heute ermutigen? Die Gemeinde zu lieben als erstes. Gemeinde ist eine Herzenssache, deshalb kann es aber auch manchmal wehtun, weil es eben so ist, weil es eine Herzenssache ist. Der erste Petrusbrief, der will uns ermutigen, eine gesunde Haltung einzunehmen. Es geht nicht um Macht und Herrschaft, sondern es geht um ein vorbildliches Leben. Ich möchte mich darin einüben. Und ja, es geht nicht um das Demutsdiplom oder andere Dinge, sondern es geht doch darum, ja, auch den anderen zu sehen, zu schauen, was ist für ihn dran und gut, ihn vielleicht höher zu achten als mich selbst, auch das sagt Jesus. Und ich glaube, auch das ist eine lebenslange Aufgabe, die nicht nur Leitern zukommt. Und als letztes und Positives, es geht darum, dass wir uns letzten Endes nicht sorgen, denn er sorgt für uns, er sorgt auch für seine Gemeinde, auch im Angesicht der Feinde. Amen.